Herzlich willkommen zur ersten Folge von Anders Arbeiten, auch Diversität im Job. Und ihr wisst ja vielleicht noch, vor einem Monat habe ich schon mal angekündigt, dass ich diesen Podcast machen möchte. Mein Ziel dabei, euch zusammenzubringen. Also es werden hier jetzt gerade Menschen zuhören, zuschauen. Ich mache ein Video, die neurodivergent sind und auch neurotypisch. Es wird Menschen geben, die arbeiten in einem Unternehmen. Es gibt Menschen, die sind selbstständig. Es wird auch viele Menschen geben, die auf Jobsuche sind. Und für alle von euch ist dieser Podcast, damit wir hier zusammenkommen können und einfach auch mal die Fragen klären können, die eigentlich so durch die Luft wabern und über die wir im Unternehmenskontext nicht unbedingt sprechen können. Ich bin Vera, euer Host in diesem Podcast, und ich werde nicht immer alleine hier sein, sondern auch Gastpersonen einladen in den zukünftigen Folgen, eben um die Fragen zu beantworten, die ihr über ein Formular einschicken könnt. Und in dieser Folge heute soll es aber eher darum gehen, das Ganze ein bisschen einzuordnen. Also es geht heute ausnahmsweise nicht um ein Fachthema oder Fragen, die ihr mir eingeschickt habt, sondern um so den Rahmen, weil auch das sehr wichtig ist, natürlich für die Fragen, die ihr einsenden möchtet, als auch dann für die Inhalte einfach, was ihr hier erwarten könnt. Was mir immer wieder auffällt, wenn ich selbst darüber spreche, dass ich neurodivergent bin oder wenn ich das Menschen zum ersten Mal sage, ist auch diese allgemeine Verunsicherung, wie damit umgegangen werden kann und soll und was jetzt nun mal der richtige Weg ist. Und das ist natürlich auch nachvollziehbar, denn das Thema ist neu auf dem deutschsprachigen Markt. Es existiert noch sehr, sehr, sehr viel Halbwissen dazu. Wenn ich jetzt anfange zu googeln, dann finde ich vor allem medizinische Informationen. Da geht es dann natürlich um Diagnosen und Neurodivergenz wird mit verschiedenen Diagnosen beschrieben, einerseits ja, aber Neurodivergenz ist auch eher noch ein soziopolitischer Begriff. Das heißt, Neurodivergenz heißt, dass die Verarbeitung in meinem Nervensystem, in meinem Gehirn und auch meine Neurobiologie ebenfalls anders ist als die der aktuell geltenden Mehrheit. Das ist natürlich super spannend, weil unser Gehirn ist sehr, sehr plastisch, kann sich verändern. Also eine Neurodivergenz kann auch erworben sein. Zum Beispiel durch eine Covid-Infektion wird das Gehirn verändert, eigentlich bei jeder Infektion. Und wenn wir das jetzt weiterspinnen, dann kann es sein, dass in ein paar Jahren alle Menschen so veränderte Gehirne haben, weil zum Beispiel die Exekutivfunktion, also so das, wie viel ich jetzt wie entscheiden kann, was ich ausführe, wird immer weiter gesunken sein. Wir werden halt auch mehr sowas haben wie Brain Fog zum Beispiel. Und dann wird sich das verschieben, was wir als neurodivergent verstehen. Weil dann genau diese Art von Gehirn ist dann eher neurotypisch, weil ja der Großteil unserer Bevölkerung dann irgendwie X-Covid-Infektion hatte, entsprechend das Gehirn sich verändert hat. Und Neurodivergenz dann eigentlich was anderes ist. Aber aktuell ist es so, dass neurotypisch auch sehr geprägt ist von bestimmten sozialen Normen, Verhaltensweisen und quasi unsichtbaren Regeln, wie die Gesellschaft zu funktionieren hat. Dazu zählt auch ganz viel Kommunikation dazu, wie ich eigentlich kommuniziere, wie ich reagiere auf verschiedene Dinge und eben klassisch auch noch solche weiteren Dinge. Also wenn ich jetzt an Autismus denke, dass ich eben sensorische Unterschiede habe, dass ich anders wahrnehme als andere Menschen, wäre ADHS eben so dieses klassisch würde man sagen, Ablenkbarkeit. Gleichzeitig aber auch einfach ein anderer Fokus. Das heißt, ich gehe eher dem nach, was auch wirklich meine Aufmerksamkeit zieht und kann auch sehr, sehr viel Aufmerksamkeit reingeben und auch viel tiefer, als das jetzt hier jemand anders machen könnte. Dann gibt es noch ganz viele andere Dinge, die zu Neurodivergenz gehören. Ob das jetzt Tourette ist, andere Tickstörungen, Persönlichkeitsstörungen, Zwangsstörungen. Ihr seht, da ist mal dieses Wort Störungen dahinter. Und das zeigt schon, dass dieser Begriff so sehr verwässert ist mit den medizinischen Begrifflichkeiten, die halt auch immer sehr, sehr defizitorientiert sind. Jetzt bin ich voll vom Thema abgekommen. Ist egal. Hier einmal schon mal Wissensnugget für euch. Viel Spaß damit. Mein Punkt ist also, wir haben Neurodivergenz auch als ein Thema, was politisch korrekt besprochen werden möchte. Also es entsteht dieser Anspruch, dass ich das Thema richtig bespreche. Natürlich auch, weil ich meinem Gegenüber nicht irgendwie zu nahe treten möchte. Ich möchte das Gegenüber nicht invalidieren oder die Erfahrung absprechen. Und das ist sehr löblich. Ich finde das super. Das zeigt, dass den Menschen es wichtig ist, wie darüber gesprochen wird. Und gleichzeitig haben wir aktuell so ein bisschen das Problem, dass es bei so einer Awareness stehen bleibt. Also die Menschen fangen an, so sich damit zu befassen, darüber zu lernen. Und was aber dann nicht passiert, ist das Tun und der Dialog. dass ich mit den Menschen wirklich ins Gespräch komme und die Veränderung auch passiert, die Arbeitswelt inklusiver machen würde. Und an der Stelle dachte ich mir, naja, sehr schade, weil wir haben gleichzeitig das Problem, dass ganz viele Menschen gar nicht wissen, dass sie neurodivergent sind. Und stattdessen merken sie eigentlich nur so, ja, ich gerate irgendwie dauernd in Konflikte. Und irgendwie überfordern mich vielleicht Dinge. Und ich merke irgendwie, ich gehöre nie so richtig dazu. Ich darf nie so richtig so sein, wie ich bin. Wie wir auch aus allen möglichen Psychologie- und psychiatrischen Studien wissen, super schlecht ist für die mentale Gesundheit. Also so eine Internalisierung und so ein Verstecken des eigenen Wesens und Seins und der Gefühle ist verbunden mit einer sehr, sehr hohen Rate an Depressionen und Angststörungen. Das heißt, wir haben hier wirklich auch eine Sache der Gesundheitsschädigung, die auftreten kann, wenn Menschen keine Inklusion erfahren. Und das ist schade, ja, um das mal so ganz gering auszudrücken, also sehr schade, dass wir an diesem Punkt stehen bleiben, von Awareness und Informationen irgendwie über Diagnosen zu lernen. Gleichzeitig ist es natürlich auch wirklich schwierig für Menschen, die neurodivergent sind, das zu teilen im Unternehmen, weil dann steht eben wirklich womöglich der Job auf dem Spiel, die finanzielle Sicherheit. Es kann sein, dass Mobbing auftritt und wenn das noch so unbeabsichtigt passiert bei anderen Menschen, das kann trotzdem Ausfluss geben, es kann bewusstes Mobbing auftreten. Sehr, sehr oft liest man leider auch, dass dann die Performance anders bewertet wird. Das hat wieder ganz viel damit zu tun, wie unser Gehirn Informationen verarbeitet, weil dann eben Bias eintritt. Also Bias ist so eine, ja, so eine Abkürzung, die das Gehirn nimmt. So eine Art Vorurteil kann auch Bias sein, dass ich halt in meinem Gehirn also in meiner Wahrnehmung, bestimmte Dinge mehr und stärker werte, die eigentlich nicht unbedingt was mit der Sache zu tun haben. Also eine typische Bias ist zum Beispiel, wenn die Führungskraft eine Idee hat und dann ein Praktikantin eine Idee hat, dass er die Führungskraft genommen wird, weil, ach, die weiß ja so viel und die ist ja in der Führungsposition und die ist bestimmt erfahrener, da kommen schon ganz viele Biases durch. Also zum Beispiel der Halo-Effekt, dass ich irgendwie eh schon eine gute Meinung habe von jemandem und eben Status mit reinspielt in dem Fall und dann eben denke, ach, ja, die Idee ist besser, was aber gar nicht so sein muss. Es gibt auch solche Effekte, dass wenn mehrere Menschen das Gleiche sagen oder meinen, dann diese Idee gewählt wird, obwohl die eigentlich gar nicht die richtige Idee ist. Oder es gibt so einen Immediacy-Effekt, dass eher solche Ideen und Entscheidungen getroffen werden, die uns kurzfristig einen kleinen Gewinn versprechen, statt eine andere Idee zu nehmen, die langfristig viel mehr Gewinne verspricht und ein geringeres Risiko mit sich bringt. Solche Biases treten aber auch im Sozialen auf und das wurde auch erforscht. Bei autistischen Menschen zum Beispiel, die werden schlechter bewertet, sobald eine Ton- oder Videospur dabei ist. Also dieses Bias gegen autistische Menschen fällt erst dann weg, wenn nur noch der textliche Inhalt da ist. Das ist super spannend und wichtig für Recruiting-Prozesse zum Beispiel. Und jetzt sind autistische Menschen eine Gruppe von vielen, die neurodivergent sind. Und das trifft nicht nur auf autistische Menschen zu, sondern auch auf Menschen mit ADHS, mit Persönlichkeitsstörung, mit Schizophrenie. Weil auch diese Menschen natürlich konstant überprüfen müssen, wie sie jetzt gerade agieren. Und genau diese Bias wird dann natürlich schwierig für neurodivergente Menschen, die selbst in ihrem Unternehmen darüber sprechen möchten. Das wird bisher viel auch über Employee Resource Groups gelöst. Es ist ein erster Schritt, das ist gut, dass eine Awareness da ist, dass Geld hoffentlich freigemacht wird dafür, dass neurodivergente Menschen oder generell Menschen aus verschiedenen Diversitätsdimensionen auch ja, sich einbringen können, eine Unternehmenskultur mitgestalten können. Aber es ist leider ein Muster, dass diese Last, sich Inklusion zu erkämpfen, auf ausgegrenzten Gruppen liegt. Und wenn wir uns diese Machtdynamiken anschauen und wir im Falle von Neurodivergenz auch noch, dass wirklich jegliche Art der Kommunikation und des Verstehens und des Verständnisses gewertet wird und auch abgewertet wird, wenn sie von neurodivergenten Menschen kommen, das ist super schwierig. Wir haben eigentlich bei neurodivergenten Gruppen immer auch das Problem, dass so diese ganze Art der Kommunikation, die brauche ich natürlich, um irgendwie meine Wünsche und Ziele aus einer Employee Resource Group auch ins Unternehmen zu bringen. Alleine das kann halt schon sehr schwierig werden, weil ich natürlich in meiner Kommunikation schon schlechtere Karten habe damit. Und in den Dingen, die ich brauche, die sich sehr unterscheiden von dem, was vielleicht andere Menschen brauchen. Also vielleicht ist anderen Menschen es überhaupt nicht schlüssig, warum mir das so wichtig ist, dass ich die Kamera in Meetings ausmachen kann. Die denken sich halt sehr, pff, willst du nebenher snacken oder die Wäsche machen? Und mir ist es ja auch unangenehm, wenn ich jetzt hier dastehe und dann nur eine schwarze Kachel sehe. Und es wird aber nicht verstanden, dass es hier nicht um unangenehm geht, sondern darum, dass diese Person dann in der Zeit, in der die Kamera an ist, wirklich so viel Energie aufbringt, dass sie danach eine Pause braucht, alleine weil die Kamera dann war. Ich habe also jetzt hier die Hoffnung, mit dem Dialog, der hier stattfinden wird, werde ich versuchen, die Fragen und die Wünsche und die Teilhabenotwendigkeiten für neurodivergente Menschen auch klar zu bekommen. Also damit ihr so eine Art Sofagespräch, Couchgespräch hier mitbekommt, auch wenn die Personen gar nicht genau gleichzeitig im Raum sind und auch wenn ihr vielleicht gar nicht die Identität kennt dieser Personen, um damit eben zu schützen. Damit ihr als Unternehmen trotzdem die richtigen Entscheidungen treffen könnt und damit neurodivergente Menschen für sich trotzdem auch Dinge mitnehmen können für ihren Arbeitsweg, für ihre Suche nach einem Job. Und jetzt war ich selbst in HR unterwegs und habe eben da auch dieses Bewusstsein sehr, sehr stark gehabt, dass natürlich meine Mitarbeiter mitlesen, wenn ich jetzt irgendwas schreibe. Ja, also die Mitarbeiter im Unternehmen, die sehen natürlich, was ich schreibe. Ich bin gerne mit denen vernetzt. Das heißt aber auch, dass ich vielleicht bestimmte Dinge gar nicht öffentlich sagen kann. Weil natürlich kann ich jetzt nicht als HR-Person irgendwie öffentlich erzählen, was wir für Probleme haben oder beziehungsweise macht das niemand bisher. Auch weil ich verstehe da auch den rechtlichen Hintergrund, wir natürlich sonst auch Probleme kriegen können, wenn irgendwas eskaliert, wenn Mitarbeiter das lesen. Ich möchte natürlich vor allen Dingen, also so ging mir das zumindest, ich möchte auch einfach das Vertrauen schützen, das mir die Teammitglieder geschenkt haben und möchte nicht anfangen, irgendwie hier die ja, Dinge nach außen zu tragen, die mir anvertraut wurden. Ja, gleichzeitig gibt es sehr, sehr viele Menschen, neurodivergente Menschen, die ihre Erfahrungen teilen. Und das aber versuchen zu verstecken vor ihren Teammitgliedern, vor HR, vor ihren Führungskräften, speziell wenn sie auf Jobsuche sind, weil die Befürchtung besteht, dass sie dann keinen Job kriegen, dass sie ihren Job verlieren, dass sie anders betrachtet werden. Also was ich ja Nachrichten kriege von Menschen, die mir schreiben, dass sie die Inhalte voll toll finden und sich so gesehen fühlen und sich wünschen, dass Menschen in der Personalarbeit bei ihnen mein Buch lesen würden und die Dinge anpassen würden, weil es einfach so helfen würde für bessere Arbeit. Ich bekomme das per Nachricht, weil die Menschen das nicht öffentlich kommunizieren möchten und können, auch aus Sicherheitsgefühl heraus. Und weil es gegebenenfalls einfach auch wirklich nicht sicher ist, für sie das im Unternehmen an die Menschen heranzutragen. Und es hat auch nichts mit mir dann als HR-Person zu tun, wenn jemand nicht zu mir kommt, sondern mit den Jahren an negativen Erfahrungen, die die Person gemacht hat. Und dieses Bewusstsein haben viele Menschen in HR. Also, dass ich weiß, dass es Menschen gibt aus marginalisierten Hintergründen, die sich nicht trauen, auch Dinge zu sagen. Aber sehr, sehr viele Menschen in HR, also ich lese das zumindest immer wieder, die ärgern sich halt und sagen, naja, ihr müsst halt schon auch sagen, was ihr braucht, damit wir euch helfen können. Und ich gehe da wohl mit, stimmt ja auch. Und genau da laufen wir halt in diese Pattsituation. Weil ja, es muss ausgesprochen oder es muss klar werden, dass hier ein Bedürfnis besteht, um mit diesem Bedürfnis arbeiten zu können. Aber dieses Bedürfnis zu äußern, kann sein, dass es für diese Person einfach nicht sicher ist. Für genau diese Person in genau diesem Unternehmen. Mit genau dieser Geschichte. Und mein Argument hier und auch wirklich eine Sache, an die ich wirklich glaube, ist, dass ich nicht das Bedürfnis unbedingt von dieser Person hören muss. Natürlich können wir nicht für jede einzelne Person ohne Dialog die Bedürfnisse kennen. Natürlich nicht. Es ist auch nicht jede Person mit ADHS gleich. Also nicht jede Person mit ADHS zum Beispiel hat die gleichen Bedürfnisse oder jede Person mit Autismus oder jede Person mit Long-Covid. Da gibt es immer ein Spektrum und auch einfach, weil das natürlich verschiedene Personen sind, werden die verschiedene Dinge haben, die sie brauchen, weil sie anders verarbeiten, denken, fühlen und so weiter. Aber ich kann durchaus so eine gewisse Baseline schaffen, also ein gewisses Verständnis dafür, wie ich Prozesse gestalten kann, wie ich Arbeitsplätze gestalten kann, damit da zumindest die Möglichkeit besteht, dass eine Person sich das so passend machen kann. Also ich kann zum Beispiel auf dem Schreibtisch auch dimmbare Lampen aufstellen, statt einfach nur An-Aus-Schalter an die Lampen. Und natürlich kann dann immer noch jede Person die Lampe einfach nutzen. Also ich kann natürlich einfach sagen, ich nutze das nur als An-Aus und ich habe halt immer das Licht auf wirklich 100% und das ist für mich okay. Es kann aber auch sein, dass dann jemand kommt und sagt, irgendwie heute ist es hier voll dunkel. Es würde jetzt meine Augen sehr anstrengen, wenn ich diese Lampe auf 100% direkt neben meinem Bildschirm habe. Deswegen mache ich die vielleicht nur auf 30% Helligkeit. Und das macht für mich in der Personalverwaltung keinen großen Unterschied, ob ich jetzt den Arbeitsplatz mit einer dimmbaren Lampe oder mit einer An-Aus-Lampe, irgendwie teurer Design, Schreibtischlampe ausstatte. Es macht aber einen riesigen Unterschied, wenn es um Inklusion geht. Und dieser Podcast, um jetzt auch so ein bisschen mal wieder die Kurve zu kriegen, der soll genau diese Lücke schließen. Ich möchte hier versuchen, echte Bedürfnisse von echten Menschen, echte Fragen von echten Menschen zusammenzutragen. Das passiert nur mit euch, mit euren Beiträgen, mit eurer Hilfe, die auch alle anonym eingehen. Und hier diese Fragen eben besprechbar machen. Also ich beantworte sehr gerne Fragen selbst, aber ich werde auch Personen einladen, die sich dazu gut äußern können. Also, wenn ich zum Beispiel eine Person habe, die im Bereich Recruiting Fragen hat, weil sie sich jetzt gerade ganz viel bewirbt und nicht so richtig weiß, wie sie da rangehen soll, na klar suche ich mir dann jemanden, der in einem Unternehmen ist und Recruiting macht oder vielleicht ist es auch eine Headhunterin, um da die passenden Tipps zu geben aus Unternehmensseite. Und natürlich freue ich mich dann auch über Hinweise von Menschen, die wie ich für Neuroinklusion arbeiten, die dann gleichzeitig auch Unternehmen Dinge mitgeben können. So, hey, jetzt habt ihr gerade gehört, das und das und das sind so Dinge, die belasten neurodivergente Menschen, um auch da einfach inklusiver zu werden im gesamten Bewerbungsprozess. Und ja, wie funktioniert das jetzt? Ich habe einen Fragebogen vorbereitet und dieser Fragebogen, da könnt ihr eintragen, an wen sich das richtet, ob eure Einsendung jetzt, das kann eine Frage sein, die ihr schickt, das kann eine Erfahrung sein, die ihr teilen möchtet. Und ihr könnt es sowohl an mich direkt richten, an People and Culture oder auch an neurodivergente Personen. Das heißt, weiß ich ja nicht, ne, welche Position ihr selbst habt, außer dass ihr nicht ich sein könnt. Ha. Aber ihr könnt dann eben die Frage losschicken, dann weiß ich genau, wie ich das einsortieren kann, nicht, dass ich da eine Frage falsch verstehe. Und manche Folgen werden eben auch weiterhin solo von mir geführt. Also wenn das zum Beispiel Themen sind, wo ich weiß, es ist einfach wirklich, wirklich heiß, da wird es mir nicht gut damit gehen, jetzt hier Menschen einzuladen, die sich dann womöglich ja entweder aus ihrer Einstellung heraus äußern müssen und dadurch ein Risiko eingehen oder neurodivergente Menschen, die dann sich outen müssten mehr als ich das hier für mich vertreten kann auch, dann würde ich das einfach solo machen und aber ansonsten halt mit eingeladenen Fachpersonen, Expertise auch von neurodivergenten Menschen. Und meine Rolle dabei ist eben wirklich, das so ein bisschen einzuordnen, damit ihr hoffentlich alle besser zusammenarbeiten könnt. Und natürlich möchte ich mich auch vorstellen, damit ihr einmal wisst, wer ich überhaupt bin und was ich mache und überhaupt, wie ich zu der Position komme, jetzt hier einen Podcast zu leiten. Ich bin eine autistische ADHSlerin. Ich bin spätdiagnostiziert. Was heißt, ich wusste halt sehr lange einfach gar nicht so. Ich hatte dieses Selbstkonzept gar nicht von mir und dachte halt einfach immer so, ja, es ist wohl so, wie das alle Menschen erfahren und die kriegen das alle nur besser hin als ich. Für mich waren halt Kommunikation und so Psychologie auch nie so Soft-Skill-Themen, weil das für mich immer erlernt war. Das heißt, ich hatte aktiv gelernt, was Menschen meinen, wenn sie eine Sache sagen. Ich habe zum Beispiel eben dann erst in der 7. Klasse habe ich fast verstanden, dass Menschen gar nicht immer das sagen, was sie meinen. Weil wir hatten Schulz von Thun, das Vier-Seiten-Modell. Und das war für mich eine Erleuchtung. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Ich fand es halt jetzt rückblickend auch einfach schön zu sehen, dass sich dieses Muster durch mein ganzes Leben zieht. Im Gespräch zum Beispiel, wenn ich da eine Person interviewt habe im Recruiting, dass ich dann sowas gehört habe, wie so, oh, das hat sich total irgendwie auch ungewohnt angefühlt, also irgendwie so sehr sicher. Oder ich hatte gar nicht das Gefühl, dass wir in einem Bewerbungsgespräch sitzen. Warum ich das erzähle, ist eben, weil ich damit auch gegen dieses Narrativ gehen möchte, von wegen, ja, neurodivergente Menschen haben Superpower und alle Menschen der Gruppe X können eine Sache oder können das nicht. Also, dass AutistInnen so hochkommunikativ sind, das ist Es gibt viele, die sind so. Es gibt aber auch viele, die sind nicht so. Und genauso ist es bei ADHS. Genauso ist es, wenn ich gar nicht neurodivergent bin. Dann habe ich auch meine Stärken und meine Schwächen. Ich habe die Dinge, die ich bewusst gelernt habe, die kann ich vielleicht dann besonders gut. Und dann habe ich besonders viel Wissen zu. Und das ist mir einfach super, super wichtig, das immer wieder auch klar zu machen. Es geht hier nicht darum, dass irgendwie eine Person oder Personengruppe besser oder schlechter ist als die andere, sondern wir haben einfach verschiedene Arten von Menschen, die mit verschiedenen Stärken und Erfahrungen zusammenkommen in Unternehmen, in Bewerbungsprozessen. Und leider werden wir eher noch durch diese sozialen Normen dann davon abgehalten, auch diese Fähigkeiten einsetzen zu können, weil das dann vielleicht ein bisschen anders aussieht oder vielleicht das Timing ein anderes ist oder noch eine zusätzliche Bewegung dazwischen kommt oder wir irgendwie für eine Sache mehr Zeit brauchen. Das darf nicht an der Zusammenarbeit hindern. Es darf nicht der Grund sein, dass eine Person keinen Job findet. Es geht um fachliche Kompetenzen bei der Arbeit und Inklusion ist ein Menschenrecht. Und es geht hier jetzt nicht darum, dann noch 20 Argumente zu finden, warum es jetzt sein sollte, dass wir Inklusion leben, sondern das ist eine Grundvoraussetzung für Menschen, dass sie arbeiten dürfen, dass sie gleichberechtigten Zugang bekommen zu den Dingen, die andere Menschen auch haben. Ich weiß auch, dass es nicht, also in den meisten Fällen nicht böswillig ist, dass nicht bewusst Menschen ausgeschlossen werden sollen. Aber die Konsequenzen sind halt trotzdem da. Also wenn ich nicht lerne, wenn ich nicht auch ins Handeln komme und Dinge umsetze, dann bleiben diese Strukturen bestehen. Und wenn ihr jetzt das Gefühl habt, da ist noch Unsicherheit bei euch, dann nutzt die Chance. Ich will wirklich, ich will niemanden verurteilen dafür, dass noch nicht mehr getan wurde oder dass man irgendwie ein Wort falsch benutzt. So, darum geht es gar nicht. Genau dafür ist dieser Raum jetzt hier da, dass wir sprechen können über die Dinge, dass wir lernen können, dass ihr lernen könnt, den nächsten Schritt zu machen. Und damit wir eben diesen Perspektivwechsel hinbekommen, damit wir wirklich es schaffen, hier einen Dialog herzustellen zwischen Menschen, die sich vielleicht bei ihrem Arbeitgeber, bei ihrer Arbeitgeberin gar nicht äußern können und Menschen, die diese Informationen aber brauchen, um die Arbeit besser zu machen. Schickt mir eure Fragen, die Dinge, an denen es gerade hapert. Schickt mir die Dinge, die ihr Leuten mitgeben möchtet. Und ich fange tatsächlich heute direkt auch mit der ersten Einsendung an. Ich lese das mal vor, das ist ein langer Satz, deswegen habt kurz Geduld mit meinem Atem. Also, wie gehe ich damit um, wenn ich mit ADHS so enthusiastisch bin, Interesse zeige und dadurch vielleicht anecke, mehr durchatmen sollte laut einer Kollegin, aber mein Chef es als eher positiv wahrnimmt, dass ich so viele Fragen stelle, im Thema drin bin und lösungsorientiert bin als Quereinsteigerin. Ich bin in einem Bereich, wo jede Person Expertin für ein Thema ist und ich bin Assistenz für den gesamten Bereich. Durch mein Interesse, Enthusiasmus, Mitdenken werde ich einerseits sehr gelobt, andererseits gehe ich über die klassische Assistenzstelle hinaus, das ist ein Zungenbrecher, und Leute fragen sich, warum ich mich für deren Themen interessiere oder einarbeite, laut meiner Kollegin. Beispiel: Ich habe eine Veranstaltung gesehen, mein Chef gefragt, ob ich da hingehen darf und auch gefragt, ob ich die besagte Kollegin fragen darf, ob sie mit will, da es ihr Themenbereich ist. Ja, die Frage war jetzt, ne, wie gehe ich damit um? Die Frage möchte ich direkt beantworten. Also, was ich da sehe, ist eine Führungskraft, die einen guten Job macht, die zeigt, dass sie eine Person fördern möchte, die es gut findet, gerade bei QuereinsteigerInnen, dass hier auch wirklich Qualifikation da ist, dass man nicht unbedingt einen Studienabschluss braucht, sondern es eben um die Leistung im Job geht und das wird gelobt. Das finde ich super, dass die Führungskraft hier so unterstützend unterwegs ist. Die weiß, ich kann diese Person jetzt hier fördern, ich kann sie bestärken in einer Arbeitsweise, die hilfreich ist für das Unternehmen. Und das macht diese Führungskraft auch. So dieser Enthusiasmus, der ja aus guter Absicht passiert. Also es geht ja wirklich darum, Dinge zu teilen mit einer Person, weil man denkt so, hey, guck mal, das ist cool für dich. Ich will dir helfen, ich will dir was Gutes tun. Nennt man übrigens Pebbling. Einmal kurz das Sidequest hier. Pebbling ist was, was auch Pinguine tun. Die laufen dann los und suchen sich so schöne Steine, die sie dann ihrer Partnerin mitbringen, weil die halt sehr hübsch sind. Und das nennt man im neurodivergenten Kreis, in den Communities wird das eben auch Pebbling genannt, wenn man dann sowas macht wie mit Informationen anzukommen oder ich weiß dann vielleicht, dass jemand ein bestimmtes Lieblingstier hat und gucke dann immer, wenn ich irgendwas von diesem Lieblingstier finde, ob das jetzt ein Sticker ist oder ein Plüschtier, dann bringe ich der Person das mit. Und das ist halt auch Pebbling. Und Ja, wenn es mit solchen Informationen passiert, das ist halt leider das Traurige daran, kann so dieser Enthusiasmus gerade im Arbeitskontext je nach Person auch so ein bisschen übergriffig rüberkommen. Weil ich dann das Gefühl habe, so, hä, denkst du, ich kann mich nicht selbst um meine Themen kümmern oder denkst du irgendwie, ich weiß selbst nicht Bescheid. Und ich will auch gar nicht sagen, dass das ein immer für immer Thema ist. Ja, also sowas kann auch entstehen durch diese Dynamik. Es kann sein, ich bin eigentlich für mich ein total selbstsicherer Mensch, bin total happy mit meiner Arbeit. Und dann kommt da so eine Person dazu, die mir die ganze Zeit noch mal mehr Input gibt und sagt, guck mal hier und mach mal das und mach mal dies. Und dann fühle ich Stress und durch den Stress werde ich sowieso irgendwie dauernd in Alarmbereitschaft versetzt. Und dann denke ich vielleicht, sehe ich vielleicht sogar noch, dass die Person gelobt wird dafür und habe das Gefühl, so, ich werde nicht genug gelobt. Also das gibt so ein ganzes Konstrukt. Das kann halt wirklich sehr komplex werden und sich zu so einer Dynamik entwickeln. Das ist aber nicht nur das Problem dieser Person. Das ist immer so, ne? Wenn wir hier zusammenkommen, in den allermeisten Fällen können beide, ja, PartnerInnen in einem Dialog was tun dafür, damit das konfliktfreier läuft. Anders ist das jetzt wirklich bei krassen Übergriffen. Also wenn das wirklich einfach rein übergriffig ist. Ausnahme, bitte zitiert mich da sonst nicht. Aber in dem Fall jetzt würde ich jetzt dir, liebe fragende Person, mitgeben, das auch mal mit der Person anzusprechen. Also auch zu sagen so, hey, ich freue mich immer, wenn das FreundInnen bei mir machen so und ich versuche halt eigentlich so zu zeigen, dass ich jemanden mag, zum Beispiel, ich lege jetzt hier keine Worte in den Mund, aber ich habe so das Gefühl, dass das vielleicht nicht so gut ankommt und wie könnte ich das dann besser machen? Also auch wirklich zu fragen, so hey, was ist, ne, wie funktioniert das dann für dich? Was wünschst du dir denn? Oder auch mal, wenn das wäre jetzt schon die quasi, ja, transparenteste Stufe, wo ich wirklich das Thema aufmache auf einer Metaebene. Eine andere Möglichkeit wäre, erst zu fragen, bevor ich solche Dinge anrege. Also nicht die Führungskraft zu fragen, ob du das der Kollegin hier mitgeben kannst, sondern die Kollegin zu fragen, so hey, wenn ich Sachen sehe, von denen ich denke, dass sie interessant für dich sein könnten, soll ich dir das dann schicken? Oder eben, wenn das viele Fragen sind, aber die Person sagt so hey, bitte atme mal durch, dann vielleicht zu fragen, hey, mich interessiert das voll, was du machst. Ich finde es voll spannend. Ich finde deine Arbeit voll cool. Ich habe da immer wieder auch Fragen, weil ich mich dann halt da so reindenke und das so cool finde. Und hast du da vielleicht mal Zeit für? Wollen wir uns dann mal einen Kaffee irgendwie ausmachen, digital oder vor Ort? Und wird es dir was ausmachen, mir so ein bisschen was zu erzählen von deinem Job? Kann ich da mal so ein bisschen Shadowing machen? Das sind jetzt, ne, das sind jetzt nur Beispiele, aber auch da eben, bevor ich selbst agiere immer wieder einer Person gegenüber, auch da erstmal noch nach Konsens zu fragen und das so selbst für mich ein bisschen auf Metaebene zu bringen. So, was versuche ich eigentlich gerade zu tun? Was ist meine Motivation dahinter? Und wie kann ich jetzt die Person um ihre Unterstützung bitten, mein Bedürfnis hier zu befriedigen, weil nichts anderes ist es ja. Also ich habe auch in dem Fall mit der Veranstaltung zum Beispiel, es ist ja irgendwie auch mein Bedürfnis, oder in der Situation wäre es zumindest für mich so auch mein Bedürfnis, dass ich mich gut fühle damit, weil ich jetzt der Person hier was gegeben habe, was für sie vielleicht spannend ist. Und vielleicht will die das gar nicht. Für mich ist zum Beispiel so ein Riesenthema, wenn Leute mir Überraschungen machen oder Geschenke. Ich mag überhaupt keine Sachgeschenke. Also wenn Menschen irgendwie dann mit zum Geburtstag ein riesiges Sachgeschenk schenken für viel Geld, ich auch mal so ein, boah, nee. Nee, also ich habe vielleicht, brauche ich mal einen neuen Staubsauger, dann sage ich dir das schon, ja, dann ist es okay. Aber ansonsten freue ich mich eben eher über, hey, ich habe einen Tag für uns geplant oder lass uns eine Reise machen. Und bei Überraschungen sowieso, das ist was leider auch in der Arbeitswelt ein bisschen übergriffig gehandhabt wird oft. Also mit irgendwelchen überraschenden Zusammenkünften, Events, Jubiläen und so weiter. Und die Geste mag zwar nett gemeint sein, aber wenn das nicht im Konsens passiert mit der anderen Person und dem, was sie gerade braucht und sich wünscht, dann war die Geste halt leider trotzdem nicht nett. Ich hoffe, das war hilfreich. Ich versuche auch diese Fragen wirklich einfach und alltagsnah zu erklären und zu beantworten, weil ja, ich möchte nicht anfangen, damit irgendwie in Fachbegriffen vor mich hin zu sprechen, weil es geht ja dann auch um wirklich Fragen von einzelnen Personen, damit wir uns nicht auf einer Konzeptebene nur bewegen, sondern hier auch wirklich eure Fragen mit behandeln können. Jetzt sind wir auch schon am Ende unserer ersten Folge. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß gehabt, dabei mir zuzuhören, wie ich völlig ohne ADHS-Medikamente heute von einem Thema zum nächsten springe. Beim nächsten Mal dann mit Medikamenten und mehr Fokus bestimmt. Und ich freue mich sehr auf eure Rückmeldungen. Was fandet ihr cool? Was findet ihr überraschend? Was wünscht ihr euch für zukünftige Folgen? Und für alle Personen, die jetzt sagen, das ist ja voll die gute Idee, Vera, Mensch, ich schicke dir jetzt sofort hier 5 Einsendungen in den Formular. Also einer würde mich auch schon freuen, tierisch. Dann schreibt mir doch gerne. Ich habe das Formular in die Beschreibung gepackt, in jeden Kommentar und Beitrag, in dem ich hier diesen Podcast geteilt habe. Und dann freue ich mich sehr, von euch zu lesen. Wenn ihr mir noch nicht folgt, dann folgt mir doch gerne auch auf LinkedIn oder Instagram. Und wenn ihr möchtet, tragt euch auch sehr gerne ein für meinen Newsletter. Der wird alle ungefähr 2 Wochen verschickt und da geht es auch um neuroinklusive Zusammenarbeit. Und auch da versuche ich noch so ein paar eher Wissensnuggets immer mitzugeben. Die sind dann von mir sortiert und kuratiert. Das heißt, da sage ich halt, diese Woche ist Thema ABC dran und dann erzähle ich euch dazu was. Im kommenden Newsletter geht es übrigens um Timeblocking. Also wenn euch das interessiert, dann viel Spaß. Abonnieren könnt ihr den Newsletter über mein Profil auf LinkedIn oder über meine Webseite. Und jetzt verabschiede ich mich und bis zum nächsten Mal.